Die Literatur hat uns manchen charismatischen Helden und manche faszinierende Heldin geschenkt, bei denen man gerne gewusst hätte, was sich denn, nachdem die Geschichte zu Ende erzählt war, noch ereignet hat in ihrem Leben. Oder aber auch, was zuvor geschah. Der eine oder andere Autor hat, angespornt vom Erfolg seiner Story und auf Verlangen der Leserschaft, ihr ein zweites oder mehrere Abenteuer folgen lassen. Und auch die Leute vom Film waren nicht faul und haben ihre Drehbuchautoren angewiesen, Sequels und Prequels zu entwerfen, um die Lücken in der Biografie einer Figur zu füllen, ihre Motivation deutlicher herauszuarbeiten und um zu erklären, warum sie so wurde, wie sie ist. So geschehen auch im Falle von Sir Arthur Conan Doyles Kunstfigur Sherlock Holmes. Der vielleicht berühmteste aller Detektive, der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert tätig ist, sich einer Arbeitsmethode befleißigt, die auf detailgenauer Beobachtung und nüchterner logischer Schlussfolgerung beruht und mit der er zum Prototyp des analytisch-rationalen Denkers avancierte. Beschrieben von seinem britischen Erfinder in 56 Kurzgeschichten und 4 Romanen, die uns ganz gut ins Bild setzen über das Wesen und Wirken des erwachsenen englischen Pfeifenrauchers und Gentleman. Allein womöglich interessante und erhellende Details seines Privat- und Familienlebens sind uns verborgen geblieben. Und selbst seinem Vertrauten Dr. Watson hat Holmes wenig mehr beschieden, als dass er ein nicht sonderlich geselliger Zeitgenosse ist, noch jemals war, und dass er lieber zu Hause blieb und seinen eigenen kleinen gedanklichen Experimenten nachging, als dass er sich unter Gleichaltrige mischte. Und so blieb die Kindheit und Jugend des populären Detektivs im Dunkeln und rätselhaft. Ein Problem für jeden, der sich an einer Biografie versucht hätte. Diesen ärgerlichen Umstand haben zahlreiche Autoren zu ändern versucht, darunter auch, und zwar sehr erfolgreich, der Drehbuchautor Chris Columbus, der, beruhend auf den von Sir Arthur Conan Doyle entworfenen Figuren, für Sherlock Holmes und Dr. Watson eine Vergangenheit schuf, sich ausdachte, wie die beiden einander kennenlernten und was ihr erstes gemeinsames Abenteuer war. Seien Sie willkommen in der ersten aufgezeichneten Stunde unserer Filmmusik-Tonart in dieser Nacht. Es begrüßt Sie herzlich Birgit Kahle. Young Sherlock Holmes oder auch in England und Australien Young Sherlock Holmes and the Pyramid of Fear heißt der Film, der den beiden einander so gut ergänzenden Männerfreunden Holmes und Watson ein Vorleben gibt. Deutscher Titel: Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Mark Johnson und Henry Winkler produzierten den Film, der im Dezember 1985 herauskam, für die 2 Jahre zuvor von Steven Spielberg, Kathleen Kennedy und Frank Marshall gegründete Produktionsfirma Amblin Entertainment. Die Regie führte Barry Levinson, das Drehbuch schrieb, wie erwähnt, Chris Columbus, ein Charles-Dickens-Liebhaber, der ein wenig besorgt war, dass er mit seiner Fiktion die Holmes-Puristen verärgern könne. Und für die Musik verpflichtete man Bruce Broughton. Der Schotte Nicholas Rowe spielte den jugendlichen Sherlock Holmes und Alan Cox seinen Gefährten John Watson. Und Sophie Ward stellte Elizabeth Hardy dar, die wunderschöne, dem Untergang geweihte erste und wohl auch einzige große Liebe von Sherlock Holmes. In weiteren Rollen waren zu sehen Anthony Higgins, Susan Fleetwood, Freddie Jones, Roger Ashton Griffiths, Nigel Stock und Brian Oulton. Begeben wir uns mit Bruce Broughton in die Blütezeit des viktorianischen Englands, in der die Spielhandlung angesiedelt ist. Natürlich in London, wo man das erste Opfer der Story beklagen muss und wo Broughton die wabernden Nebelschwaden musikalisch-plastisch beschrieben hat. Thank you. Als man Bruce Broughton damit beauftragte, die Filmmusik für Young Sherlock Holmes zu schreiben, war er relativ neu im Geschäft in Hollywood, denn er hatte im ersten Jahrzehnt seiner beruflichen Laufbahn primär für das Fernsehen gearbeitet. Und auch der vielversprechende Regisseur Barry Levinson, den Spielberg persönlich ausgewählt hatte, hatte bis dato noch kein Projekt von solch epischer Länge, immerhin 104, nach anderen Quellen 109 Minuten und mit einer so actiongeladenen Handlung inszeniert. Doch er fand sich schnell in seine neue verantwortungsvolle Rolle. Ebenso wie Broughton, der in Levinsons Film mit einem so fließenden Tempo und einer Vielfalt unterschiedlicher Tönungen eine Herausforderung sah, die ihm ein wenig Angst machte. Auch er wuchs an seiner Aufgabe und schuf eine ganz erstaunliche symphonische Arbeit, die sowohl die Soundtrack-Fans als auch die Profis in der Branche schwer beeindruckte und ihm eine Grammy-Nominierung eintrug. Als eine traditionelle Orchesterpartitur pries man sein Werk, das von Elan und Anmut durchdrungen sei. Broughtons Musik erschien als Soundtrack-Album, als LP und auch als Kassette bei MCA Records, fand aber, aus welchen Gründen auch immer, nie ihren Weg auf die CD. Bis sich Entrada ihrer annahm und die 1985 veröffentlichte Komposition, gemeinsam mit einer Fülle weiteren, bei Paramount in makellosem Zustand archivierten Materials, herausbrachte. In einer neuen, von Bruce Broughton überwachten Stereoabmischung. Eine Doppel-CD mit insgesamt 105 Minuten Musik, eingespielt mit der Sinfonia of London unter dem Taktstock des Komponisten. Lange erwartet von seinen Fans.
Thank you.
Die Einspielung von Bruce Broughtons Komposition für Young Sherlock Holmes, deren Orchestrierungen Mark McKenzie und Don Nimitz unternahmen, erfolgte im September 1985 in den Abbey Road Studios in London, und zwar in Anwesenheit von Barry Levinson und Mark Johnson. Broughton hatte ein wenig Bammel gehabt vor den Aufnahmesitzungen, die dann aber sehr erfreulich und komplikationslos verliefen und nach denen man ihm eine Extrawoche in London spendierte, was wohl als Lob und Anerkennung zu werten war. Auch Steven Spielberg war sehr angetan von Broughtons Musik und hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Entstanden war die Komposition in 4 Wochen, unmittelbar nach Broughtons Partitur für Lawrence Kasdans Western Silverado. Da war der Komponist ziemlich ausgelaugt und müde und schrieb dennoch, unter großem Zeitdruck und ängstlich, dass er es vielleicht nicht rechtzeitig hinbekäme, eine Musik, die komplizierter und deren Elemente mehr ineinander verschränkt waren, als es bei Silverado der Fall gewesen war. Trotz seines schmalen Budgets verwandte er zum ersten Mal in einer seiner Filmmusiken einen Chorus von 16 Sängern und fand erst später heraus, dass 24 eigentlich das Minimum gewesen wären. Aber wie das so ist, wenn man unter Hochdruck steht, man schafft Erstaunliches. Und 16 Sänger reichten vollkommen aus. Mit der Symphonia of London hatte Bruce Broughton vor Young Sherlock Holmes bereits 2-mal zusammengearbeitet, anlässlich des Fernsehfilms The Master of Ballantrae und für die Miniserie The First Olympics. Und so war dieses Orchester für Broughton der erste Ansprechpartner, wenn er in London zu tun hatte. Seine Partitur umfasste eine ganze Reihe unterschiedlicher stilistischer Elemente. Von der Nähe zu Edward Elgar, wenn es um das Porträtieren Londons im 19. Jahrhundert ging, über freie Atonalität bis hin zu extremen Techniken und Klangstrukturen, wenn es um die Halluzinationen ging, die der Film enthält. Wenn seine Musik verschiedene optische Effekte begleitete, von der Stop-Motion bis hin zur computergenerierten Grafik auf dem für 1985 neuesten Stand. Eine bahnbrechende Szene war dabei jene, in der die erste vollständig computergenerierte, fotorealistisch bewegte Figur auftritt. Ein Ritter, der sich zusammensetzt aus Elementen eines Kirchenfensters. Geschaffen von George Lucas' Effektschmiede Industrial Light and Magic. Und so wurde Broughtons Komposition unter anderem beeinflusst von Hans-Werner Henze, Witold Lutoslawski und Krzysztof Penderecki. Und ebenso auch von Igor Strawinskys Feuervogel für eine Szene, in der Watson halluziniert. Doch über allem und als verbindende Klammer all jener Stilelemente steht Bruce Broughtons eigene kompositorische Handschrift. Er entwarf verschiedene Themen und Motive für einzelne Figuren oder Situationen, beispielsweise für Sherlock Holmes, wenn er in einer nachdenklichen, analytischen Stimmung ist. Ebenso wie ein Abenteuerthema, einen sehr positiven Marsch und auch eines für den Erfinder Wax Flatter. Es gibt ein Fechtmotiv, eines für den ägyptischen Geheimbund Rami Tape und natürlich ein Liebesthema für die Seelenverwandten Sherlock und Elizabeth, eine Variation des Abenteuerthemas. Und damit zu jener heiteren Mordgeschichte, die unter anderem erzählt, wie früh in seinem Leben Sherlock Holmes seinen Erzrivalen Moriarty kennenlernt und auch, anders als in Conan Doyles Vorgabe, seinen langjährigen treuen Freund und Partner John Watson und dies vor allem, wie es kam, dass ein empfindsamer junger Mann zu einem kühl kalkulierenden Analytiker wurde, der sein Leben lang ohne Gefährtin blieb. London, Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Teenager Sherlock Holmes, verkörpert von Nicholas Rowe, ein Sonderling mit auffallend gepflegten Manieren und einem ebensolchen Äußeren, sehr begabt, undiszipliniert und mit seinen Eltern im Clinch liegend, und der pummelige Brillenträger John Watson, dargestellt von Alan Cox, des Öfteren den Spötteleien seiner Mitschüler ausgesetzt, besuchen beide die nicht sonderlich prestigeträchtige Brompton Academy und werden zu guten Freunden. Watson lernt Holmeses Mentor Rupert T. Waxflatter kennen, gespielt von Nigel Stock, einen Erfinder und Lehrer im Ruhestand, und ebenso dessen bei ihm im Dachgeschoss der Schule lebende Nichte Elizabeth Hardy, verkörpert von Sophie Ward, die so alt ist wie die beiden Jungs und in die sich Holmes verliebt hat. Unter den Lehrkräften steht Professor Rathe dem jungen Holmes am nächsten, der Fechtlehrer, dargestellt von Anthony Higgins, der ihn warnt, er sei allzu emotional und impulsiv. Während das Leben in der Schule mit den alltäglichen Aufs und Abs verläuft, geschehen in der Stadt Verbrechen. Eine in einen großen Kapuzenmantel gehüllte Gestalt hat zwei Geschäftsleute umgebracht, vermittels eines Blasrohrs und mit einem halluzinogen versehenen Dornen, die, bevor der Tod eintritt, Wahnvorstellungen hervorrufen. Holmes hat so seine Vermutungen hinsichtlich dieser zwei Morde, wird aber von Inspektor Lestrade von Scotland Yard zurückgewiesen, gespielt von Roger Ashton Griffiths. Und kurz darauf auch der Schule verwiesen, aufgrund der Intrige eines Mitschülers. Als Holmes recht zögerlich gerade die Schule verlassen will, trifft auch Professor Waxflatter einer der vergifteten Dornen, und im Sterben flüstert er Holmes das Wort Ether ins Ohr.
Thank you.
Sherlock Holmes trifft sich heimlich mit Watson und Elizabeth und die drei enthüllen aufgrund verschiedener Anhaltspunkte die Existenz von Rami Tep, ein alter ägyptischer Geheimbund von Osiris-Anbetern. Und diese sind die Attentäter. In ihrem geheimen Hauptquartier, einer Londoner Lagerhalle, bringen sie in einer unterirdischen hölzernen Pyramide Menschenopfer dar. Und als die drei Jugendlichen eine ihrer Zusammenkünfte stören, werden sie von den Rami Tep verfolgt und mit den besagten halluzinogenen Dornen beschossen. Nur knapp können sie entkommen und enttarnen in der Folge und im Verlaufe einer turbulenten Spielhandlung Professor Rate, Holmes' Fechtlehrer und Mentor, als den Anführer der Geheimbündler. Rate ergibt rückwärts gelesen Etar, jenen Namen, den der sterbende Professor Waxflatter Sherlock Holmes anvertraute. Eine Spur, auf die Holmes erst kam, aufgrund einer beiläufigen Bemerkung von Watson. Ein Ereignis in Rates Jugend in Ägypten hatte zu einem Aufstand der Einheimischen geführt, der von der britischen Armee niedergeschlagen wurde, woraufhin der junge Rate, respektive Etar, und seine Schwester, die bei diesem Vorfall ihre Eltern verloren, Rache schworen. Wie sich erweist, ist Rates Schwester niemand anderes als die Krankenschwester der Brompton Academy, Mrs. Dribb, verkörpert von Susan Fleetwood, der es gelingt, Elizabeth zu entführen, auf dass auch sie zu einem der Menschenopfer der Rami Tep werde. Holmes und Watson setzen deren Pyramidentempel in Brand und Professor Rate versucht zu entkommen mit Elizabeth, wird aber von Watson an seiner Flucht gehindert, woraufhin er auf Holmes schießt und Elizabeth dazwischen geht, so dass sie verwundet wird. Es kommt zu einem Duell zwischen Holmes und seinem Mentor, und zwar auf der zugefrorenen Themse, durch deren Eis Rate im Verlaufe des Kampfes bricht. Sherlock Holmes kehrt zurück zu Elizabeth, die in seinen Armen stirbt. Und nach deren Verlust er sich, wie wir wissen, nie mehr wieder ernsthaft einer Frau zuwenden wird. Und nach den Endcredits erfahren wir, dass Rate nicht ertrunken ist, sondern unter dem Namen Professor Moriarty weiterlebt, als der er, wie wir wissen, zu Holmeses Erzfeind werden wird.
Thank you.
Soweit Young Sherlock Holmes, das Geheimnis des verborgenen Tempels. Ein Abenteuer- und Kriminalfilm von Barry Levinson, der deutlich in zwei Teile zerfällt. Wobei der zweite actiongeladene Teil trotz superber Spezialeffekte und einer gut choreografierten und inszenierten Handlung abfällt gegenüber dem witzigen und gut gespielten ersten Teil. Fast so, als vertraute man der eigenen Courage und dem Publikum nicht so recht, als dass man das unterhaltsame Konzept, mit dem der Film beginnt, auch vollständig hätte durchziehen wollen. Die farbenfrohe Musik für diesen Teenager-Thriller schrieb Bruce Broughton. Und damit jetzt zu einem ganz anderen Genre und zu einer Komposition, die einen vollkommen anderen Charakter hat. Zur Filmmusik nämlich, die Martin Lingnau und Ingmar Süber-Kröb für Reinhard Rathkes Dokumentarfilm Serengeti geschrieben haben. Im Jahr 2011 kam der 100 Minuten lange deutsche Dokumentarfilm Serengeti in die Kinos, die der Zoologe und Tierfilmer Reinhard Rathke, der auch für das ZDF und die BBC tätig ist, über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg gedreht hat. Hinter der Kamera standen Oliver Götzl, Ivo Nürnberg, Peter Glaub, Simon Werri und auch Reinhard Rathke selbst. Bemerkenswert sind hierbei mehrfach gezeigte Zeitlupensequenzen, die fotografiert wurden mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, mit der man 2000 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Den Schnitt besorgte Klaus Müller und produziert haben diesen Film Christian Kucks, Benjamina Mirnik, Jörn Röwer und Tom Synatzke. Es geht, wie der Titel schon sagt, um den Serengeti-Nationalpark in Tansania und der Erzähler ist Hardy Krüger Junior. Serengeti, ein Wort, das abgeleitet wurde aus der Sprache der Maasai, das in etwa bedeutet das endlose Land oder die endlose Ebene. Gemeint ist jene baumarme Savanne, die sich vom Norden Tansanias östlich des Viktoriasees bis in den Süden Kenias erstreckt und eine Fläche von etwa 30.000 Quadratkilometern bedeckt. Der Serengeti-Nationalpark, gegründet 1951 von der tansanischen Regierung, dessen Landschaft und Fauna Radkes visuell und emotional so ansprechender Film darstellt, umfasst 14.763 Quadratkilometer. Damit gehört er zu den größten Nationalparks der Welt und sicher ist er auch einer der bekanntesten. Denn spätestens seit Bernhard Grzimek gemeinsam mit seinem Sohn Michael 1959 seinen preisgekrönten Dokumentarfilm »Serengeti darf nicht sterben« drehte und veröffentlichte, ist dieses schützenswerte Stück Natur in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und namentlich auch der Deutschen gerückt. Grzimek reagierte seinerzeit mit seinem Film darauf, dass 1959 der Status von Teilen der Serengeti als Wildschutzgebiete herabgestuft werden sollte, womit der umfassende Schutz des Lebensraumes Savanne und der dort beheimateten Tierwelt gefährdet worden wäre.
Thank you.
50 Jahre nach Professor Bernhard Chimeks eindringlichem Appell und nachdem 1994 George Casey unter dem Titel Afrika, die Serengeti seine 39-minütige Dokumentation in die IMAX-Kinos gebracht hat, sowie nachdem 1998 Hugo van Lawick unter dem Titel Serengeti Symphony einen weiteren 82 Minuten umfassenden Dokumentarfilm über die Serengeti herausbrachte, wendete sich Reinhard Rathke dem Thema zu und ließ dabei zugunsten des Naturschauspiels bewusst jegliche Konflikte außen vor, wie etwa die Bedrohung und Zerstörung der Natur durch den Menschen und die Beschneidung der Rechte der einheimischen Bevölkerung, eine notwendige Maßnahme zum Schutz des Lebensraumes der Tiere. Zitat Rathke: Der Film erzeugt eine andächtige Ergriffenheit vor der Monumentalität und Schönheit dieses Naturraums, die mit gut gemeinten Belehrungen leicht zerstört werden könnte. Es gibt eine Zeit zum Genießen und Bewundern und eine Zeit, sich politisch zu engagieren. Beides ergänzt einander und bedarf einander, aber es sollte nicht immer vermischt werden. Ende des Zitates. Es geht in Rathkes Film primär um die Massenwanderung der Gnus, die auf der Suche nach nahrhaftem Gras alljährlich hunderte Kilometer durch die Savanne ziehen, begleitet von Zebras, Gazellen und Antilopen und auch von ihren Fressfeinden, den Löwen und den Geparden. Wenn die Regenzeit zu Ende geht, setzen sie sich in Bewegung Richtung Norden, eine riesige Herde von an die 1 Million Tieren. Eine besondere Klippe bei ihrer Wanderschaft und einen Höhepunkt des Filmes stellt die Überquerung des Flusses Mara dar, der einzige Fluss im Serengeti-Nationalpark, der das ganze Jahr über Wasser führt und damit das Überleben großer Herden wilder Huftiere sichert. Die meterhohen Steilwände, die den Fluss begrenzen, können zur Falle werden, denn im Mara lauern Krokodile und verdeutlichen uns einmal mehr den Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden. Wenn die nächste Regenzeit einsetzt, ziehen die Gnus, weil das Gras im Norden nicht hinreichend Phosphor enthält, wieder nach Süden. Dieses Naturschauspiel begleiten Martin Lingnau und Ingmar Süberkrüb mit einer Partitur, die ein einprägsames Hauptthema enthält und sowohl die Weite der Landschaft in epischer Breite musikalisch vermittelt, sehr ruhig, fast meditativ, als auch das zum Teil dramatische Geschehen beschreibt und kommentiert, wie etwa die Titel Gepardenjagd, Krokodile oder Requiem für ein Gnu. Besonders zu erwähnen ist der geschickte Einsatz der Percussion-Sektion. Lingner und Süberkrüb haben diese sehr ansprechende Musik nicht nur gemeinsam komponiert, arrangiert, orchestriert und produziert, sondern sie auch selbst zusammen mit Gastmusikern eingespielt. Bis zu den 4 Uhr Nachrichten bleiben wir noch in der Serengeti und danach bin ich wieder bei Ihnen mit der 2. Stunde unserer Filmmusiktonart in dieser Nacht und mit Kompositionen von Alan Silvestri und Marcelo Servoz.